Du hast gegen Frankreich immer Phasen, die du überstehen musst. Die hatten wir zwischen 30 und 45. Hallo und herzlich willkommen mit dieser etwas konfusen Anmoderation. Oder einem Zitat von Christoph Kramer begrüße ich euch da draußen und vor allem Star-Moderator Markus Lanz zu unserer 10. Folge des Bundesliga-Podcasts Lanz und Schulz.
Jubiläum, Max, ich grüße dich ebenfalls. Ich wusste direkt, welches Zitat gemeint war. Als ich das Zitat nach dem Spiel gesehen habe in der Aufnahme, dachte ich mir auch schon, hui, Christoph, das war aber eine schwierige Formulierung.
Also, überhaupt keine Schuldzuweisung oder so. Ich
Nein,
glaube,
nein,
das war
nein.
wirklich so im Fußballkontext, ne, natürlich. Aber wenn man es so aus dem Kontext reißt, schon eine sehr unglückliche Aussage.
Das soll ja durchaus mal vorkommen.
Ja, und generell, also der und Per Mertesacker, irgendwie so deutsche Joko und Klaas, die dann da in dieser kleinen Box hocken. Und irgendwie Per Mertesacker hat die Hand an den Eiern. Und der Kramer stammelt sich da einen ab und macht sich dann
Ja,
über den anderen lustig, dass er den Marc-André
Marc-André,
ter Stegen nennt. So,
das.
den niemand nennt den Marc-André. Doch,
Die
der heißt
Szene
so.
war genial. Das fand ich so geil, wie Christoph Kramer der Per Mertesacker maßregelt. Und Per Mertesacker Reaktion dazu war ja auch genial. Nämlich einfach gar nichts. Hat nichts dazu gesagt. Saß da einfach nur und blickte in die Kamera und da kam nichts. Muss ich auch wirklich sehr stark lachen.
Das war auf jeden Fall ein schöner Schmunzler und ja. Damit starten wir unsere kleine Jubiläumsfolge und zwar unter dem besonderen Motto Nationalmannschaft. Und dementsprechend haben wir auch wieder eine pickepackevolle Agenda vorbereitet. Und zwar sprechen wir als allererstes über den Recap, aber diesmal halt über die Länderspiele, die angestanden haben. Und dann sprechen wir über die Überraschung in der Länderspielpause im DFB-Team sowie Spieler, die uns besonders gut gefallen haben, in der Länderspielpause für Deutschland. Dann sprechen wir über Gewinner und Verlierer im DFB-Team. Soll es ja einige geben auf beiden Seiten. Und dann kommen wir zu unserem Thema der Woche. Und zwar geben wir einen kleinen Ausblick zu den beiden Spielen, nachdem wir sie haben Revue passieren lassen. Und ja, wie wir gestimmt sind zur EM, die ja schon in gut 2 Monaten ansteht. Und am Ende tippen wir wie gehabt, denn am Wochenende ist wieder Bundesliga. Und damit habe ich, glaube ich, genug gequatscht fürs Erste. Starten wir direkt rein, oder?
Lass uns loslegen.
Sehr, sehr schön. Und zwar wurde gespielt am Samstagabend des vergangenen Wochenendes. In Lyon empfing Frankreich die deutsche Nationalmannschaft. Das Ganze endete 0:2 aus Sicht der Franzosen. Und ja, es geht eigentlich los mit einem absoluten Knaller, denn Florian Wirtz erzielt nach 8 Sekunden durch tolle Vorlage von Toni Kroos einen wirklich überraschenden und sehr frühen Treffer. Wie hast du das Tor gesehen?
Erstmal voller Euphorie, selbstverständlich, weiß nicht, wie ich von der Couch aufgesprungen bin. Was mich an dem Tor, was ich spannend fand, war die Rolle von Toni Kroos. Ich habe es mir nämlich schon beim Anstoß gedacht. Da dachte ich mir, warum führt Toni Kroos den Anstoß aus? Das machen ja normal eigentlich Stürmer. Havertz war ja noch dabei, der dann noch direkt nach vorne gesprintet ist, um einen Gegner mitzuziehen. Das war schon, da habe ich mich schon gewundert. Und als er dann geht er erst nach hinten, klappt dann nach innen ab und spielt dann quasi aus der Drehung direkt den Ball nach vorne. Und super Aktion, die Annahme auch von Wirtz, sehr, sehr stark. Das musst du auch erstmal so hinbekommen, trifft den
Absolut.
Ball perfekt. Ball von Kroos, super. Da siehst du einfach die Extraklasse von zwei solcher begnadeten Spieler. Und auch Respekt an das ja, Standardteam vom DFB war ja. Also ich meine, dass das einstudiert war, das ist keine Frage.
Ja,
Das
hat,
steht
glaube ich,
fest.
Groß auch nach dem Spiel gesagt.
Hat er zugegeben eben. Also ich meine, auf so eine Idee kommst du ja nicht spontan und sagst mal, hier Flo, renn mal vor, ich schieß dir kurz den Ball lang und dann machst du noch 8
Bruder,
Sekunden
schlag
Tor.
den Ball lang.
Genau. Aber nee, klasse. Coole Sache und da hat man Vertrauen und merkt dann auch, dass man ja, wenn man mal vielleicht ins Viertelfinale kommen sollte, auch ja, sich verlassen kann, vielleicht auf einen kleinen Kniff in der Standard-Trickkiste.
Ja, absolut. Hast du total richtig erörtert. Was ich als spannend fand, ist, dass es irgendwie so ein Spielzug aus dem Football war. Ne? Also die haben sich alle an der Mittellinie aufgereiht gehabt. Ne? Toni Kroos
Ja,
dann in der Mitte. Dann
ja.
hattest du links Musiala, rechts Havertz als Stürmer und halt
Mhm.
irgendwie so mehr oder weniger am Mittelkreis stehen Florian Wirtz. Und halt durch die tiefen Läufe von eben Musiala und Havertz, die du auch schon angesprochen hattest, schaffen sie Raum, indem sie halt einen Verteidiger mitziehen. Frankreich noch total
Genau.
ungeordnet, auch noch gar nicht wach, logischerweise. Und Wirtz guckt, der nimmt den Kopf hoch und denkt, ja, linkes Eck ist frei und
Ja.
dann haut er einen raus. Also das ist natürlich nicht
Den
selbstverständlich, wenn du den
eben.
Spielzug machst, dass du auch wirklich so einen Treffer dann erzielst. Aber ich glaube, du hast schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit so einem Überraschungseffekt über einen Standard mal ein Statement zu setzen. Und für mich war wirklich das das Statement, was auch die Länderspielpause geprägt hat, muss ich sagen.
Du kamst halt genauso rein, wie du es dir, also besser kann es ja nicht losgehen.
Ja.
So, neue Mannschaft, neuer Kader, neuer Trainer, viel Trubel auch nach wie vor. Also ich glaube, die Nationalmannschaft kommt nicht zur Ruhe. Jetzt die ganze Trikotgeschichte, erstmal Trikotdesign hin oder her und dann die Adidas Nike-Thematik. Und dann kommst du, fängst du so an und das ist perfekt. Das nimmt auch, denke ich, hat viel Druck von der Mannschaft genommen,
Ja.
weil die erste Halbzeit dann gegen die Franzosen, muss ich sagen, hat mir dann nicht so gut gefallen.
Nee.
Also gerade zwischen Minute, gut, Kramer hat gesagt, zwischen 30 und 45. Ich fand sogar schon ein bisschen
Früher.
früher, ja, haben die Franzosen gut Druck gemacht. Gerade Dembélé auf rechts, der hat Mittelstädter zwei, dreimal wirklich alt aussehen lassen.
Ja.
Da hat er Lehrgeld gezahlt, Länderspieldebüt, absolut fair. Gegen den Ousmane Dembélé sehen, würde ich mal sagen, 95% der Außenverteidiger auf der Welt schlecht aus, weil der Kerl einfach ein Reichtum an Tricks hat. Das ist faszinierend. Diese Wendung, die schnellen Wendungen, die der drauf hat. Ich mag den Spieler super gern als Spielertyp. Deswegen, das kann passieren, aber wir haben schon geschwommen, finde ich, eine Zeit lang. Die Franzosen haben Druck gemacht, der Ausgleich wäre auch verdient gewesen. Und dann gehst du halt mit Glück in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit hast du dann komplett dominiert. Aber da hat dir dieses Tor auf jeden Fall auch Oberwasser gegeben. Ich weiß nicht, wie es verlaufen wäre, wenn du mit einem glücklichen 0-0 in die Halbzeit gehst. Aber so läuft es ja manchmal. Das ist ja jetzt alles gut gegangen.
Absolut, und eben nach der Halbzeit ist es dann Kai Havertz nach der Vorarbeit von Jamal Musiala, der zum 2-0 ja doch auch eigentlich sehr sehenswert
Ja.
rausgespielt einschieben kann und dementsprechend auch das Endergebnis, auch wenn ein eben schon angesprochener Maxi Mittelstädt wirklich alles versucht, um diesen Sieg noch in Gefahr zu bringen mit einem wirklich beherzten Schuss aus 5
Boah.
Metern, sehr
Ja.
unglücklich natürlich, ja, auf den eigenen Kasten, geht dann an die Latte durch eine noch beherztere Grätsche von einem gewissen Toni
Stimmt.
Rüdiger.
Ganz vergessen die Aktion, ja.
Ja, das war ein bisschen früh gesehen.
Vogelwild, ja.
Ja, im Endeffekt finde ich das sehr bezeichnend für das Länderspieldebüt von Maxi Mittelstädt, dem ich das Prädikat stets bemüht geben wollen würde, weil es war
Ja.
keine Katastrophe, aber
Nein.
naja, man muss sehen, das ist Maxi Mittelstädt. Also ich freue mich echt für den Kerl und es ist auch wirklich so eine Nominierung und auch eine Geschichte, die so dafür steht, was Julian Nagelsmann versucht beim DFB wieder zu implementieren, und zwar eine reine Leistungskultur, was ich gut finde. Dennoch muss man sagen, das ist jetzt ein Spieler, der nicht mehr im entwicklungsfähigsten Alter ist, wo dann halt so große Steps einfach, ja, Zeit brauchen. Also du hast Lehrgeld gesagt, das ist genau das Wort. Es war gut, es war solide, gut gegen Dembélé, kannst du auch mal schlecht aussehen, können gleich noch drüber sprechen, wie es gegen die Niederlande war, aber er hat sich wirklich viel Mühe gegeben, er hat sich aufgerieben, aber natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, ne?
Für mich war noch, das war, finde ich, eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube aber auch, dass er mit Maxi Mittelstädt als Linksverteidiger, dass Julian Nagelsmann mit ihm plant. Sonst hätte er nicht beide Spiele aufgestellt.
Hundertprozentig, ja.
Ja. Eine weitere wichtige Erkenntnis war für mich, du hast gerade das angesprochen, das Tor zum 2-0. Das war ja eine Co-Produktion Wirtz und Musiala eigentlich. Wirtz spielt ja erst den Ball, Musiala geht dann tief in die Gasse und spielt dann auf Havertz. Sehr wichtig für mich, dass das Zusammenspiel zwischen Flo Wirtz und Jamal Musiala wirklich so gut funktioniert, weil
Stimmt.
das wurde ja auch ein bisschen, ich sag mal, in Frage gestellt. Wie ist das mit so zwei kreativen Genies? Funktioniert das? Stehen die sich im Weg? Antwort: klares Nein. Sehr, sehr wichtig. Du hast es ja häufiger. Ich erinnere mich auch an die Zeit bei den Engländern zum Beispiel mit Frank Lampard und Steven Gerrard. Da hieß es auch, zwei so begnadete Sechser, aber zusammen hat es irgendwie nie funktioniert in der Nationalmannschaft. Die haben das Problem zum Glück nicht. Macht richtig Spaß, den beiden zuzusehen. Und da haben wir zwei absolute Waffen vorne drin.
Ja, hundertprozentig. Ein Funfact noch vielleicht zum Spiel, und zwar Florian Wirtz, ne, nach 8 Sekunden mit dem Treffer. Das ist theoretisch das schnellste Tor seit der Datenerfassung, wenn nicht ein gewisser Christoph Baumgartner für
Baumgart, ja.
Österreich irgendwie nach 4 Sekunden am gleichen Tag
Am
getroffen hat, nur
gleichen.
im früheren Spiel.
Ja.
Also ein irrer Zufall, aber das sind halt die Geschichten, die der Fußball nun mal schreibt, und der
Gar
mit
ganz
4 € ins
genau.
Phrasenschwein.
Ja, irre, zwei schnelle Tore an einem Spieltag.
Ja, sehr, sehr schön. Nein, also das vielleicht zu dem Spiel. Hast du noch irgendwie eine abschließende Bemerkung? Also wie hast du das Spiel dann bewertet? Vielleicht auch am Sonntag, wenn man so ein bisschen Abstand dazu gewonnen hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total hyped danach. Also ich war richtig angezündet und ich hatte super Bock dann auch auf das Spiel gegen die Niederlande und halt auch auf
Ja.
die EM dann.
Absolut. Geht mir genauso. Ich bin ja sogar, glaube ich, einer der ganz wenigen, der davor schon Lust hatte, einfach weil mir Julian Nagelsmann so viel Euphorie gegeben hat. Die Euphorie ist jetzt natürlich nochmal um einiges größer. Was mir abschließend nach dem Spiel aufgefallen war, und das hat sich auch gegen die Niederlande dann bestätigt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir hatten Phasen gegen die Franzosen, wie auch gegen die Niederlande, wo es eng war, wo es knapp war. Ich meine, das sind Top-Mannschaften. Da
Das sind
kann es auch mal
Mitfavoriten, würde ich
vorkommen.
sagen.
Eben, absolut. Aber es ist nicht so, dass wir beide Teams hier über 90 Minuten an die Wand gespielt haben.
Nein.
Deswegen, da muss man ein Auge drauf haben, dass es teilweise schon noch etwas wild war. Aber ich finde im Großen und Ganzen super positiver Eindruck. Das Gesamtkonstrukt funktioniert. Auch ganz, ganz wichtig, die Sechs, Toni Kroos, Robert Andrich, wunderbar. Wir haben ja in unserer letzten Folge gemutmaßt, vielleicht Anton Stach. Hin oder her, es ist auf jeden Fall ein kämpfender Sechser neben Toni Kroos und der wird jetzt, denke ich, Robert Andrich sein. Das ist auch absolut fein. Und das funktioniert auch gut. Und deswegen bin ich einfach sehr zufrieden mit dem Gesamtkonstrukt Nationalmannschaft, weil ich finde, dass der abschließende Eindruck einfach durchwegs positiv war. Und das ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
Ja, absolut. Durchweg positiv war auch mein Besuch im
Ganz
Stadion
genau.
in Frankfurt und zwar am Dienstagabend bei dem Spiel Deutschland gegen die Niederlande, was 2:1 endete. Kurz vielleicht zum Spielverlauf, ganz, ja, um die Formalien einfach mal abzuklären. Es ist Joey Fährmann. Frag mal den Ralle, den Fährmann. Nee, Quatsch, ein
Ja.
anderer Fährmann und zwar mit V, der nach
An den
vier
muss ich auch
Minuten.
denken.
Der nach 4 Minuten, ja, nach dem, ich nenne es mal, kollektiven Rutschen im Frankfurter Stadtwald, die Führung für die Niederlande erzielt. Und ja, kurze Bemerkung dazu, also der Rasen im Waldstadion ist wirklich so unterirdisch. Also kein Wunder, dass die Eintracht so bescheiden kickt.
Weißt du, woran es liegt?
Nee.
Am NFL-Game.
Ach,
Die haben
Quatsch.
damals nämlich einen anderen Rasen, in Amerika wird ja auf einem Rasen gespielt, die haben einen anderen Rasen aufgerollt und haben dann jetzt im Nachhinein darauf verzichtet, eine kostspielige Variante einzusetzen, damit so ein Hybridmodell irgendwie.
Ach ja.
Und deswegen ist der Rasen in Frankfurt nicht gut aktuell. Musiala hat sich danach ja auch beschwert und ich meine, das ist ein super bescheidener Kerl, dass wenn man was sagt, das muss was heißen.
Ja.
Spieler ja die ganze Zeit weggerutscht.
Er war nicht der Einzige, der Bundestrainer auch.
Ja.
Ich glaube,
Ja.
Müller auch. Also, ich meine, das sind alles Jungs, die wissen, von was sie reden.
Im Tar beim Gegentor.
Und das hatten wir so nie bei der Eintracht. Die hatten immer einen verdammt
Immer,
guten Rasen, auch in
ja.
Zeiten, wo die Kassen leer waren. Das finde ich schon ziemlich bedenklich. Also,
Ja.
das ist. Naja, die Schattenseite des Kommerz und des Erfolgs, ne? Andere Thema. Nein, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen, weil ich finde, der Treffer wirklich, das hätte man gut wegverteidigen können. Tatsächlich saß ich
Ja.
genau irgendwie 20 Reihen, also wirklich relativ nah am Feld noch dran, hinter dem Tor, auf das Tor dann halt auch gefallen ist. Und es ist halt wirklich Tah, der den Ball eigentlich unter Kontrolle hat und dann einfach nur wegrutscht. Und dann kommt Rüdiger
Ja,
dazu und versucht es auch
genau.
und rutscht auch weg. Und dann kommt
Ja.
Depay für die Niederlande und rutscht auch weg. Und dann landet der irgendwann bei
Ja.
Fährmann. Und das ist wirklich
War
ein Freak-Accident. Also.
es war eine komische Situation. Ich finde auch, also als ich das Gegentor gesehen habe, tat ihn irgendwie auch. War gar nicht so gefühlt richtig im Zweikampf. Wahrscheinlich, weil er
Tat
auch
dir leid.
keinen hundertprozentigen Stand und Grip hatte,
Ja.
was ja dann auch verständlich ist. Ja, komisches Tor und ja, ärgerlich, wenn sowas am Spielgrund liegt.
Ja, absolut. Aber das hat der Freude keinen Abriss getan, denn
Ganz
es ist
genau.
genau auf das Tor, wo ich überhaupt nicht hinsehen konnte, weil es genau auf der anderen Seite vom Stadion war und gerade vor mir einer aufgestanden war, fällt dann nach 11 Minuten ein wirklich sehenswerter Treffer von Maxi Mittelstädt, den wir eben schon angesprochen hatten, zum Ausgleich. Und dann ist es lange, würde ich sagen, ein ziemlich umkämpftes Spiel gewesen. Manche Schiedsrichterentscheidungen auch, finde ich, diskutabel gewesen. Hat jetzt den Braten auch nicht fett gemacht. Dementsprechend ist es relativ egal. Und in der 85. Minute ist es dann Niklas Füllkrug zugunsten der deutschen Auswahl, der das Spiel dann entscheiden kann. Ball war über der Linie tatsächlich. Wir haben das aus dem Zuschauerraum gar nicht gesehen, außer als dann
Glaube ich.
irgendwann die Tormusik gelaufen ist. Und ja, die Freude war groß und ich denke halt auch wichtig, dass dieses Quäntchen Glück einfach da war, dass es zugunsten einfach Deutschlands gekippt ist, weil wenn du jetzt mit 2 Siegen da rausgehst, dann ist das einfach ein ganz anderes Selbstverständnis, als
Komplett.
zu sagen, jo, ein Sieg mit diesem Freak-Tor und dann wäre das wieder relativiert worden, bla bla bla. Du hast vorhin gesagt, das ist nie leise um die Mannschaft. Nee, so kannst du sagen, nein, wir haben ziemlich souverän 2-mal wirklich starke Mannschaften geschlagen, oder?
Ja, absolut. Ich
Ja.
denke, souverän trifft es ganz gut. Du hattest die Schwächphasen, die ich ja vorhin schon angesprochen hatte, aber das kommt vor. Die Mannschaft ist auch hat zum ersten Mal so zusammengespielt und ich denke, das Positive überwiegt eindeutig. Und du hast die Franzosen ja gerade wirklich in der zweiten Halbzeit dominiert. Ich denke, das kann man schon so klar sagen. Und bei den Niederlanden, ja, ich glaube, man kann sich auch nicht beschweren, wenn das Spiel 1-1 ausgeht. Ich meine, die letzten 20 Minuten haben die Deutschen, oder haben wir schon eher gedrückt. Aber dann ist es halt toll, wenn du auch mittlerweile wieder den Luxus hast in Deutschland, mal einen Strafraumstürmer von der Bank bringen zu können, der
Genau
dir
so
so ein
ist
Ding
es.
einnickt.
Ja.
Freut mich auch für Füllkrug, dass er getroffen hat. Ich glaube, jetzt mit seinem 11. Tor im 15. Spiel. Auch eine
Irre,
Top-Quote,
ne? Krasse Quote.
im
Und
Trikot.
vor allem, wann ist der Nationalspieler geworden? Mit 29 oder so?
Letztes Jahr doch, oder 22 vor der WM, ja. Ich glaube, der
Ja.
hat im ersten Testspiel oder gegen Oman hat er irgendwie sein Debüt gegeben, meine ich.
Ja, sowas.
Ja. Nee, sehr, sehr positiv. Auch Niklas Füllkrug, eine Personalie, die für mich spannend war und auch einiges an Bedeutung hat, eigentlich in der Nationalelf. Für mich war es überraschend, dass er nicht gespielt hat, sondern Kai Havertz.
Okay.
Ich finde es auch gut, ich bin Fan von Kai Havertz, aber ich hätte mit Füllkrug gerechnet. Und das wirbelt natürlich, finde ich, auch die Stürmerposition vorne etwas, die Stürmerfrage etwas auf. Und zwar, weil ich mir denke, wenn du mit Havertz spielst und Füllkrug von der Bank kommt, was ist dann mit Dennis Undav? Gehe ich mit drei Stürmern in das Turnier? Wenn reicht mir ein Stürmer auf der Bank? Das ist so eine Frage. Ich hätte nämlich Füllkrug eigentlich als Stürmer Nummer 1 gesehen und Undav dann als Backup. Das wird spannend zu sehen sein. Vielleicht macht man das auch gegnerabhängig, gegen was für Gegner man spielt, dass man sagt, teilweise mit Havertz, teilweise mit Füllkrug, wobei ich schon daran glaube, dass so wie wir jetzt gespielt haben, eigentlich dann auch die Startaufstellung aussehen wird. Hat Julian Nagelsmann ja auch so durchklingen lassen im Interview. Deswegen das für mich spannende Personalie. Wer
Ja.
es vor einem Sturm wird und dann halt auch mit dem Rattenschwanz, reicht's dann für Dennis Undav? Ich habe mir nämlich schon mal ein bisschen Gedanken um den Kader gemacht. Können wir auch gerne drüber sprechen, dass es nämlich verdammt eng wird. Wir haben einen richtig starken Kader. Das ist für
Ja.
mich auch so eine Quintessenz. Ich weiß noch, früher wurde immer nach England geschaut und Frankreich, und dann wurden ja immer so Fantasie-Aufstellungen erstellt mit Spielern, die gar nicht dabei sind, also dass sie eigentlich zwei Kader füllen können. Das können wir mittlerweile auch. Wer jetzt alles nicht mitgefahren ist, von Namen her, Trapo, Süle, Hummels, Can, Goretzka, Sané, Gnabry, Timo Werner, alles Julian Brandt, wirklich alles gute Jungs, der eine mit einer besseren Form als der andere aktuell. Aber das wird richtig, richtig knapp.
Ja, du hast es angesprochen. Ich denke tatsächlich, für Dennis Undav wird es definitiv reichen, denn wir haben halt den Trumpf. Wir haben nicht nur einen starken Kader und einen starken Pool an Leuten, die potenziell halt nominiert werden könnten, sondern halt auch einfach extrem viele Spieler, die clubseitig einfach eine krass erfolgreiche Saison
Ja.
spielen. Siehe Stuttgart, siehe Bayer Leverkusen,
Ja.
und siehe auch Arsenal, also mit Kai
Ja.
Havertz. Und
Ja.
dementsprechend bin ich einfach sehr euphorisch allgemein. Und ich denke halt auch, dass es also für Dennis Undav reichen wird. Einfach weil man den Typen dabei haben will. Das ist einer, der wird nie so wahnsinnig viele Spielminuten kriegen, wenn er so einen Havertz und einen Füllkrug vor sich hat. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass das, also ein Startelf-Kandidat schon mal gar nicht. Und der wird vielleicht mal so ab der 80. ein Thema. Je nachdem, ob
Ja.
wie das Spiel ist, ne, ob du einen tiefstehenden Gegner hast, weil er ja auch mit Ball irgendwie gute Akzente dir geben kann, als so eine Art hängespitze Zehner. Oder halt, ja, ob du irgendwie den Sieg jetzt einwechseln willst, ne, weil er halt auch schon nochmal eine Torgefahr ausstrahlt. Dementsprechend, ich bin mir sicher, dass Havertz gesetzt sein wird, weil ich glaube, dass Nagelsmann einfach eine Entscheidung jetzt getroffen hat. Und ich glaube, Havertz ist einer, der einen größeren Einfluss aufs Spiel hat, wenn er startet.
Ja.
Und andersrum halt Füllkrug einer ist, den du halt
Ja,
reinwerfen
absolut.
kannst. Genau.
Da gebe ich dir absolut recht. Sehe ich
Ja.
genauso. Ich bin noch ein großer Kai Havertz-Fan. Füllkrug jetzt das beste Beispiel, beste Eigenwerbung betrieben gegen die Niederlande mit dem Siegtreffer.
Ja.
Ich hatte mir, um dich mal vielleicht kurz abzuholen zu meinen Gedanken dazu, warum ich auch auf Dennis Undav kam, ich habe mir vorhin mal Gedanken gemacht, wie dann der EM-Kader aussehen könnte, final.
Ja.
Und blind geplant, Viererkette, ich denke, das Thema ist jetzt durch. Da habe ich einfach mal blind 8 Verteidiger eingeplant. Wenn du zwei Innenverteidiger hast, dann zwei in der Reserve. Rechts Kimmich und Henrichs, links Mittelstädt und Raum. Ich denke, da kannst du die 8 wegplanen, plus drei Torhüter, dann hast du schon mal 11 Mann raus. So, dann sind noch 12 Positionen frei für die, oder 12 Plätze frei für die vorderen Positionen, so rum. Und davon sind auch 6 bis 7 eigentlich fix. Und zwar sind das Toni Kroos. Das ist Robert Andrich, der wird mitfahren, da gebe ich dir jetzt schon Brief und Siegel drauf. Das ist Ilkay Gündogan, das sind Jamal Musiala und Florian Wirtz. Und Kai Havertz und Niklas Füllkrug. Ich sag dir, die 7 fahren mit. Wenn sich nicht noch großartig was ändert, die Reform bestätigen, Füllkrug ist jetzt auch wieder ganz gut reingekommen dieses Jahr, dann sag ich dir, die 7 fahren auf jeden Fall mit. Dann hast du dazu noch einen Thomas Müller, wo ich eigentlich auch davon ausgehe, dass der mitfährt. Dann sind wir bei 8 Fixen und dann hast du noch 4 Kaderplätze übrig. Und da haben wir jetzt noch nicht Leroy Sané mit eingerechnet, der meiner Meinung nach, das hat Nagelsmann ja auch so durchgehen lassen, auch mitkommen sollte. Dann stehen wir bei 3. Und dann ist die Frage, wer wird's? Und ich habe noch Chris Führich auf jeden Fall drauf, weil der einfach ein Zocker ist. Das hast du, finde ich, gerade gegen Frankreich gesehen. Der kann, wenn der reinkommt, 1 gegen 1, 1 gegen 2 Situationen, auch mal ein 2 gegen 3 sehr, sehr gut auflösen. Ist einfach, der gibt mir Straßenkicker-Vibes. Sehr, sehr cooler Spieler. Da kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Und dann wären es eigentlich nur noch 2 freie Plätze. Und da muss ich sagen, würde ich, was ich mir gedacht habe, definitiv noch einen zweikampfstarken Sechser mitnehmen hinter Robert Andrich. Weil du hast Stand jetzt auf der Sechserposition eigentlich nur Toni Kroos und Robert Andrich. Gündogan wird Zehner spielen. Und das
Pascal
ist klar.
Groß, oder?
Pascal Groß, wenn du ihn mitnimmst, genau.
Ja.
Aber ich sehe Pascal Groß auch eher als Spielertyp Toni Kroos als als Spielertyp Robert
Ja,
Andrich.
es ist kein Türsteher, ne, der
Genau,
hinten drin ist.
genau. Und ich meine, so ein Robert Andrich, was ist, also erstens, Verletzung kann es immer geben, aber gut, der ist recht robust. Was ist aber, wenn der mal 2 gelbe Karten hat, wenn der gesperrt ist, wenn der sich mal mit einer blöden Aktion eine rote Karte abholt? Das ist alles nicht auszuschließen. Und dann brauchst du ein Backup für so jemanden. Und da, wir haben es letzte Woche schon gesagt, Anton Stach, Atakan Karasor, ich würde auf jeden Fall eher ein Backup für diese Position mitnehmen, als beispielsweise in Leon Goretzka. Weil ich sage, das ist wichtiger für unser Spiel.
Ja. Ja, ich verstehe komplett deinen Punkt. Aber lass uns da vielleicht einfach in einer Minute nochmal drüber quatschen,
Sehr gern.
wenn es um die Gewinner und Verlierer geht.
Ja.
Aber nochmal den Bogen zurück zum Niederlandespiel. Ich war ja, wie gesagt, im Stadion und ich hatte ja versprochen, ein paar Schilderungen einfach nochmal zu teilen. Ganz generell, Länderspiel ist ganz anders, da es ja das erste für mich war, als jetzt auf Clubebene. Dementsprechend, Stimmung kannst du vergessen. Das hat die Bild, glaube ich, auch während des Spiels getwittert. Es war wirklich eine ganz, ganz komische Stimmung. Es war quasi ein Geisterspiel, nur dass 60.000 Leute da waren. Was logisch ist, zum Spiel, Deutschland hat wirklich einen guten Job gemacht. Ich finde vor allem halt, dass du eine ganz klare Handschrift erkennen kannst von einem Trainer, der eine Idee hat, dass jeder weiß, was seine Aufgabe ist. Und ich finde, das hast du einfach nochmal, wenn du permanent, ich sag mal in An- und Abführung, die gleiche Kameraeinstellung halt mit den Augen hast, mit deinen eigenen, weil du einfach da bist, ne, vor Ort,
Ja.
kannst du das einfach nochmal ein bisschen besser sehen als jetzt am Fernseher. Und ich muss sagen, mir hat das einfach gut gefallen und ich glaube halt auch einfach die Euphorie und so, wie ich es halt mitbekommen habe, alle anderen Besucher, da war keiner dabei, der jetzt irgendwie Trübsal bläst oder irgendwie traurig ist oder sonstiges. Ganz allgemein noch vorm Spiel große Choreo.
Habe ich gesehen, ja.
Ja, zu Ehren von Franz Beckenbauer und auch an die Breme wurde gedacht in einer Schweigeminute. Also,
Ja.
das war ein wirklicher Gänsehautmoment, wo ich sage, ich habe weder an die Breme noch Franz Beckenbauer als aktive Spieler oder halt im Fall Beckenbauer als Trainer miterlebt. Ich kenne diese Namen und dieser kleine einminütige Ausschnitt plus die paar Worte des Stadionsprechers dazu haben dafür gesorgt, dass so viel Emotionen freigesetzt hat, Gänsehaut erzeugt hat, das war unfassbar. Und es war so intensiv, das war nicht nur bei mir, du konntest dich in allen Reihen umgucken, im kompletten Block, die Leute haben wie gebannt auf diese Videotafel geguckt und da waren viele junge Menschen, denen es wahrscheinlich
Die
ähnlich
es
geht,
ähnlich geht wie dir.
und das
Ja.
hat alle abgeholt und das hat vereint. Und dieses Wir-Gefühl kommt ja nicht nur durch so eine Gedenkminute, sondern dieses Wir-Gefühl kam auch einfach über die Spielweise, dass Deutschland sich auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen hat, gefightet hat, weil die Niederlande uns auch nichts geschenkt haben. Und das hat einfach mir persönlich extrem viel Laune auf das Turnier gemacht.
Das ist doch wunderbar. Ich glaube, dann hast du oder dann hat das Spiel ja eigentlich alles erreicht, was es erreichen sollte bei einem ersten Besucher. Nee, freut mich sehr für dich, dass du da so eine positive Erfahrung gemacht hast und vor allem halt auch sowas Emotionales wie die Schweigeminute mit den beiden Legenden. Und ich glaube, wenn du schon sagst, wie in unserem Alter, dass es einem so nahe gehen kann und du meinst ja auch, wir haben die beiden eigentlich nie aktiv miterlebt. Ich stell dir noch mal vor, du bist so alt wie im Alter unserer Eltern und hast die beiden wirklich noch aktiv spielen gesehen. Also wirklich, ja, schön, dass es dann auch noch solche Momente gibt, dass das was in einem auslösen kann.
Ja, hundertprozentig. Und ich habe noch eine abschließende Frage für dich zu diesem Spiel. Und zwar dieses umkämpfte und taktisch geprägte Prestigeduell gegen die Niederländer, der ewige Erzfeind, wenn es um Fußball geht, sage ich mal. Meine Frage lautet: Sollte Major Tom die neue Stadionhymne werden?
Die war es ja jetzt schon gegen die
Nur einmal.
Niederlande.
Beim zweiten haben sie was
Beim
anderes
zweiten
gespielt.
nicht.
Nee, ganz weird. Wir haben so gehofft, dass die nochmal irgendwie ein Tor schießen, damit wir es nochmal hören können. Weil so gesehen hätte ich mich auch mit einem Unentschieden anfreunden können. Aber dann fällt dieses Tor und alle haben sich gefreut. Jetzt kommt es und es kam
Und
nicht.
dann kam es nicht, schade. Ja, ich finde es cool. Ich fand auch eigentlich cool, dass der DFB darauf reagiert hat, auf diese Petition.
Safe.
Coole Nummer. Ich glaube, davor war es ja was, Kernkraft 400?
Ja.
Ich weiß noch, dafür hätte ich nämlich damals abgestimmt. Ich bin ein großer Fan von dem Lied. Finde das auch als Torhymne cool. Ich finde auch Major Tom klasse. Finde ich schade, dass es bei der EM nicht erlaubt wird.
Das ist
Frage ich mich,
lächerlich, finde
warum die
ich.
UEFA da so steif sein muss und ein Team nicht seine eigene Torhymne haben darf.
Das
Also,
würde viel mehr Engagement einfach auch bringen. Also
ich wollte
wäre
gerade
ein
noch
super
sagen, da freuen sich
Marketing-Move.
die Fans. Also
Ja.
echt. Ich glaube, sich über die UEFA aufzuregen, bringt auch nichts mehr, aber da
Nö.
könntet ihr einmal was den Fans zurückgeben. Und
So, das
nee.
ist das Mindeste,
Das,
weißt
ja,
du? Wirklich kein Aufwand, so, ja,
lasst ein
dann mach
scheiß
halt
Lied
dein Lied.
abspielen. Mein Gott, also
Ja.
wirklich, das tut keinem weh. Das ist auch politisch höchst korrekt. Oder meine ich zumindest, oder sind da
Ja,
irgendwelche
also.
Aussagen, mit denen man debattieren sollte? Ich meine nicht. Ja, ich finde es schade. Aber mal, es wäre cool, wenn es der DFB bei den eigenen Spielen beibehalten würde.
Ja.
Gerade so als Goodie für die Fans fände ich eine coole Nummer.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Tatsächlich. Naja, sehr schön. Dann haben wir das auch geklärt. Diese Frage hat mir wirklich auf der Seele gebrannt. Und damit
Gebrannt.
sprechen wir dann über unseren nächsten Themenblock, beziehungsweise über unsere heute abgewandelte Rubrik, und zwar die Überraschung der Länderspielpause.
Ja.
Markus, was war denn deine Überraschung der Länderspielpause?
Ich musste viel überlegen, weil ich denke, es waren ja einige neue Eindrücke, die man erhalten hat durch diese zwei Spiele, auch mit dem Trubel davor. Ich habe es aber ganz plain bei einer, und zwar bei einer Aufstellung, und zwar war das für mich tatsächlich Kai Havertz. Ich habe es gerade eben schon mal durchklingen lassen. Ich habe echt mit Niklas Füllkrug vorne drin gerechnet. Er hat nicht damit gerechnet, dass Havertz spielt, obwohl er, ich weiß gar nicht warum, das war so ein Bauchgefühl. Ich meine, er spielt ja auch bei Arsenal gerade Stamm. Da auch wirklich sehr gut, als so ein zweiter Achter. Ich habe letztens einen Kurzbericht über ihn gelesen, wie er eigentlich aus der Tiefe kommt und dann teilweise als zweiter Stürmer agiert. Interessanter Sidefact über ihn: ist der Spieler mit den zweitmeisten Läufen in den Strafraum in der Premier League nach Erling Haaland.
Krass, okay.
Ja, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Dazu extrem kopfballstark, gewinnt viele Luftduelle, was man ihm jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erst so ansieht. Sieht recht schlaksig aus, nicht ganz so muskulös, aber das war für mich die Überraschung. Er hat sie auch zurückgezahlt. Treffer gegen die Franzosen. Und deswegen freut mich. Ich bin Fan des Spielertyps Kai Havertz.
Ja, absolut. Ich bin auch Fan von Kai Havertz, auch
Ja.
als Typ irgendwie ganz ulkig. Irgendwie ich weiß nicht, der hat gefühlt einen halben Bauernhof daheim. Ich habe mal irgendwie ein
Ja,
Video
der
mit
liebt
halb
Tiere.
Pflaume gesehen und ihm. Ja,
Ja.
also sehr, sehr skurril auf jeden
Ja.
Fall. Genau. Meine Überraschung, um das mal eben auch zu nennen, ist einfach, dass Deutschland es noch kann. Eine ziemlich profane Erkenntnis, aber ich fand, die lag eigentlich gar nicht so krass auf der Hand, wenn man sich halt einfach die, ja, dann doch gesamte Stimmung rund um den DFB, rund um diese Mannschaft. Ja, nach den Spielen da gegen Österreich, wo Sané dann irgendwie in Vene verhauen hat, für zwei
Ja,
Spiele gesperrt oder drei Spiele sogar
drei
gesperrt
sogar,
wurde.
ja.
Ja, das Debüt von Nagelsmann eigentlich auch verpatzt, gegen auch dann die Ukraine nicht gut gespielt vorher. Und wenn man all diese Faktoren, diese Störfeuer, diese negativen Strudel, ja, irgendwie mal so zusammenfassen möchte, dann hätte ich nicht für möglich gehalten, jetzt mit so einer breiten Brust aufzutreten. Ich weiß halt nicht, woher die kommt. Also woher kommt dieses Selbstverständnis, so aufzutreten? Kommt es nur, die Ausrede ist
Viele
mir eigentlich,
Faktoren.
ja, es wäre mir zu billig jetzt zu sagen, es war Toni
Ja.
Kroos, aber
Ich
im
glaube, er ist auf jeden
Endeffekt,
Fall ein Teil
er
davon.
ist ein großer Teil, weil diese
Ja.
ordnende Hand, die ich gesehen habe, auch,
Ja,
das ist wirklich Toni
der
Kroos.
Kerl ist phänomenal. Also wirklich, ich glaube, der ist das auch gegen die Franzosen, ist mir das aufgefallen, wie die Spieler ihn auch aktiv suchen im Spielaufbau. Auch ein Toni Rüdiger, der jetzt auch schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt hat. Die suchen wirklich aktiv Kroos, um ihm den Ball zu übergeben, dass er das Spiel gestalten kann. Und ist ja deswegen extrem wichtig, auch gerade für, ich sag mal, Neulinge wie vielleicht Maxi Mittelstädt, auch einen Musiala oder einen Wirtz. Gut, die sollen zwar die Bälle von ihm bekommen, aber Weißt du, hast du diese feste Instanz in der Mitte, auf die du dich verlassen kannst, und der gibt dem Spiel extrem viel. Deswegen, ich freue mich sehr darüber, dass er wieder zurück ist.
Ja, dito, dito. Und dementsprechend würde ich gerade anknüpfen mit meinem Spieler der Länderspielpause, und zwar Toni Kroos.
Toni Kroos,
Da
ja.
kam ich einfach nicht drum herum. Man hätte einen Case für Mittelstädt machen können oder Undaf, der debütieren durfte, oder keine Ahnung, auch Waldemar Anton, der debütiert hat. Im Endeffekt ist es für mich Toni Kroos geworden, denn diese ordnende Hand, der hat so kleine, aber halt feine Bewegungen, der macht halt diese viel zitierten Basics einfach so überragend und halt so konstant gut. Du bist wirklich auf diesen Mann angewiesen. Es führt
Komplett.
wirklich kein Weg dran vorbei. Und mir hat das einfach richtig gut gefallen, auch gerade im Spielaufbau, so ein kleiner taktischer Kniff, dass er sich immer hat links neben
Links, ja.
links neben Rüdiger in die Kette hat fallen lassen, Mittelstädt relativ hoch geschoben hat
Ja.
und Toni Kroos dann wirklich sich in den Spielaufbau in der Viererkette dann eingebracht
Ja.
hat und Andrich quasi als das Verbindungsstück zwischen der dann Fünferkette und den Offensivleuten fungierte.
Ja.
Andrich hat auch auf jeden Fall immer einen Spieler auf sich gezogen. Das hat Räume eröffnet, wo Kroos irgendwie durchstecken konnte. Und
Genau,
das
und
hat
dann kannst du nach
hervorragend
vorne spielen
funktioniert, finde ich.
auf die Musiala, auf die Wirtze. Ja.
Richtig, genau.
Ja, ich meine, Toni Kroos absolut berechtigt. Ich habe vorhin gelesen, beide Spiele jetzt, ich glaube, eine Passquote von 94%
Das ist so
bei
frech.
fast 300 gespielten Bällen.
Ja.
Zwei Torvorlagen. Das erstmal die
Ist Masterclass.
Sensationsvorlage und dann ja auch die Ecke auf Füllkrug. Allein die Zahlen sprechen schon für ihn. Und Toni Kroos ist meiner Meinung nach, ja gut, von der Ballbesitz her oder von den angekommenen Pässen, ja, aber kein Spieler für die Zahlen, sondern einfach für die Ordnung deines eigenen Spiels.
Ja.
Deswegen sehr, sehr berechtigte Nominierung. Kann ich gut nachvollziehen. Stand bei mir auch sehr hoch in der Verlosung. Da habe ich mir gedacht, komm, auf den ist eh schon so viel Medientrubel eingeprasselt, dann muss der Lanz nicht auch noch seine Meinung dazu abgeben. Bei mir ist es Florian Wirtz geworden.
Ja.
Und zwar aus dem Grunde heraus, dass er jetzt bewiesen hat, dass er in der Nationalmannschaft angekommen ist, meiner Meinung nach. Das war vorher noch nicht so der Fall. In den letzten beiden Spielen, also gegen die Österreicher wurde er nur eingewechselt. Ich weiß nicht, ob er gegen wen hatten wir noch, gegen die Türkei, ob er da gestartet hat. Ich meine, doch, ich meine schon, aber ich hatte Musiala bis jetzt nur bei der Nationalmannschaft schon angekommen gesehen. Wirtz, da stand für mich immer noch so ein kleines Fragezeichen hinter. Ich hatte ihn immer abgeheftet unter Spielklasse bei Leverkusen. Aber bei der Nation muss er es noch zeigen. Und das hat er für mich jetzt getan. Gerade gegen Frankreich ein super Spiel gemacht. Und bin ich sehr, sehr froh drum. Und das macht mich sehr euphorisch, dass er da ist und zusammen mit Jamal Musiala unsere Offensive definitiv in sicheren Händen ist.
Ja, das kann man wohl so sagen. Ich
Ja.
hoffe, dass beide wirklich auch fit bleiben. Gerade Wirtz, der ein bisschen
Ja.
verletzungsanfällig ist,
Hat er
aber
schon einen Kreuzbandriss gehabt,
ja,
oder?
in den jungen Jahren und trotzdem dann halt so zurückkommen, ne?
Ja.
Das spricht einfach für die
Ja.
Qualität von dem Kerl. Was ich
Ja.
sagen muss, lustig, dass du es ansprichst, Jamal Musiala und Wirtz, die ja auch gerne mal verglichen werden, ne, gerade auf Vereinsebene. Ich muss sagen, in den Länderspielen hat mir Wirtz ein bisschen besser gefallen.
Ja.
Ja, weil ich im Stadion auch wirklich das Gefühl hatte, dass Musiala zu viel manchmal will und dann den Blick nicht hat. Das muss er noch lernen. Der guckt zu viel auf den Boden und verdribbelt sich. Jetzt war der Platz nicht gut, ist alles geschenkt, aber das ist ja keine Ausrede dafür, dass du 10 Haken zu viel schlägst. Diese Stringenz, die Flo Wirtz in seinem Spiel hat, der sucht den Abschluss. Das hast du bei dem Tor gegen Frankreich gesehen. Musiala versucht noch einen Haken, noch einen Haken. Der traut sich nie zu schießen, so wo ich so denke, Junge, du kannst es doch. Warum machst du es nicht einfach? Du hast doch gegen Köln am letzten Spieltag gezeigt, dass du weißt, wo das Tor steht. Na, also dieses bisschen, dieses ja, zielführendere Auftreten, nicht zu verspielt sein, aber mei, das ist ein junger Kerl, der wirklich begnadet am Ball ist, das kann er noch lernen.
Eben, und ich meine, wir reden hier schon von einem Niveau, was ja unfassbar
Ja,
ist.
ja, ja, ja.
Also, und ich bin ein Riesenfan von den beiden. Bei mir ist es tatsächlich umgekehrt. Ich sehe Musiala etwas vor Wirtz, wie es jetzt gegen die Niederlande war. Das kann ich, du hast gerade aus dem Stadion nochmal den besseren Blick gehabt. Das kann ich gar nicht genau einschätzen. Aber weil es halt, ich habe bei Musiala im Kopf, dass es halt sehr oft auch funktioniert. Ich erinnere mich auch an das Darmstadt-Spiel jetzt von den Bayern. Da ist der gefühlt an jedem Gegenspieler vorbeigelaufen, wie mit dem Ball an Slalomstangen. Aber klar, du hast dann noch Spieler dabei, wo es mal nicht klappt. Und es stimmt, der hat den Kopf dann viel auf dem Boden, klar. Muss schauen, wo er sich durchwuselt. Wird's, ja.
Es gab halt einfach ein paar Aktionen, wo mehr drin gewesen wäre für die gesamte Mannschaft, wo er hätte ablegen können oder sowas. Er hat halt einen Raum oder eine Situation erschaffen und er hat sie aber auch wieder kaputt gemacht. Das hat mich halt geärgert, weil ich so dachte, ja, wenn du das noch ein bisschen stringenter ausspielst, dann steht's hier 2-3-1
Ich
und
denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass Musiala der verspieltere von beiden ist. Wir jetzt der
100%.
Stringentere, ich denke.
Ja.
Und die Frage ist halt, wie oft geht das gut? Wie ist die Erfolgsquote? Aber das ist ja auch gut, dass beide nicht identisch sind, sondern sich da dann
Hundertprozentig.
ganz gut ergänzen können.
Was eigentlich eine ganz lustige Beobachtung ist, wenn wir schon gerade noch einen Satz dazu anmerken wollen. Musiala wurde ja in England ausgebildet und Wirtz in
Ja.
Deutschland. Und ich finde,
Ja.
dass, daran siehst du es, weil vom Spielertyp ja eigentlich sehr gleich und auch ähnliche Position oder gleiche Position. Das Einzige, was sie halt unterscheidet, ist halt wirklich dieses, okay, das ist die Mannschaft und ich spiele für die Mannschaft. Trotzdem, Wirtz hat seine Freiheiten, klar. Aber Musiala wirklich sehr, sehr, naja, sagen wir mal böse gesagt, egoistisch oder so.
Böse Zunge, weil ich würde
Genau.
auch sagen, dass er definitiv ein mannschaftsdienlicher Spieler
Ja,
ist.
genau, aber du weißt, was ich meine, ne? Also
Ja,
man
ja,
erkennt
ja.
wirklich, dass es deutsche Schule ist, englische Schule.
Ja.
Ja.
Aber ich meine, wenn man sieht, was Musiala im Dribbling alles kann, also ich erinnere mich an etliche Spiele, ich glaube, da kannst du ein ganzes Lexikon füllen mit Beispielen, wo Musiala erfolgreich im 16er herumgewuselt hat. Ich erinnere mich gegen Costa Rica, ich erinnere mich gegen Ungarn bei der EM, wo er die entscheidende Vorlage gibt auf Goretzka. Also Sachen. Da merkst du einfach, was für ein begnadeter Dribbler der ist. Und gut, ich glaube, bei ihm spielt halt auch einfach noch das Quäntchen Talent mit, was ihm in die Wiege gelegt wurde, weil das ist der Ball klebt ja an seinem Fuß. Ich finde, der sieht immer so schlaksig aus. Der hat ja so lange, schlaksige Beine und häufig sieht es eher aus, als würde er den Ball vertändeln. Aber Sané hat es mal gesagt, der verliert den Ball halt einfach nicht. Der Ball bleibt irgendwie bei ihm am Fuß. Und ja, super. Super spannend, was wir da für einen Luxus haben, zwei so Jungs im Sturm rumlaufen zu haben und die auch vorhin beide zusammen aufstellen zu können, das ist schon großartig.
Ja, absolut.
Ja.
Und damit machen wir, glaube ich, den Spieler der Länderspielpause zu und gehen zum nächsten Themenpunkt. Und zwar wollten wir ein bisschen darüber reden, Gewinner und Verlierer im DFB-Dress in dieser Länderspielperiode. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Für dich ganz klarer Verlierer, dementsprechend dann Leon Goretzka, wenn ich das richtig raushöre.
Ja,
Okay.
absolut, definitiv. Also der Spielertyp Leon Goretzka wird aktuell meiner Meinung nach im DFB-Team nicht gebraucht.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal sehr hart. Ich bin der Meinung, wenn Goretzka die Form, die er aktuell hat, weil er ist ja schon wieder auf dem, sag mal, aufsteigenden Ast, dann wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung für Julian Nagelsmann, weil wenn Goretzka im Verein performt, ist es auch schwer, an ihm drumherum zu kommen. Aber wenn ich sehe, wie wir jetzt spielen wollen, und das ist mit Sechser Toni Kroos und daneben einem defensiven Türsteher, dann sehe ich nicht den Need für Leon Goretzka. Und wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, wird sogar eher dann noch einen zweiten Türsteher mitnehmen, bleiben wir bei dem Begriff, als ihn dann, weil das einfach wichtiger ist, weil ich gerade die Position Robert Andrich einfach als so vulnerabel einschätze, dass da mit gelben Karten, roten Karten, da kann durchaus mal was passieren.
Hast du auch bei
Und
Andrich jetzt gesehen, der war auch
ja,
wirklich kurz vor einer roten
der
Karte
ist so ein Spieler. Also
gegen
der kann sich
Niederlande.
mal eine dumme rote Karte einfangen. Das ist gar kein Vorwurf, aber das ist ein Fakt.
Ja,
So,
100%.
und dann ist so ein bisschen die Überlegung, was machst du, wenn dir so einer ausfällt? Klar, Goretzka kann dir super viel Power bringen. Ich würde auch sagen, wenn du ein Tor erzielen musst, nochmal Druck machen musst, ist Goretzka auch jemand, den du bringen kannst. Aber da haben wir auch andere Jungs. Da haben wir vorne Dribbler wie ein Chris Führig, wie ein Leroy Sané, wie ein Niklas Füllkrug. Und da muss ich sagen, wird's meiner Meinung nach für Leon Goretzka sehr, sehr schwierig, sich da noch reinzuspielen in den Kader.
Ja, lustig, dass du das so ansprichst, denn ich hatte genau die gleiche Konversation mit Lukas, mit dem ich auf dem Länderspiel war. Liebe Grüße. Und wir haben gewettet, dass es Goretzka zur EM schafft oder halt eben nicht. Und ich vertrete ebenfalls deine Meinung. Also ich habe auch gesagt, ich bin wirklich davon überzeugt, selbst wenn Goretzka die Sterne vom Himmel spielt, Nagelsmann wird ihn nicht mitnehmen, weil man einfach keinen Bedarf für ihn hat.
Genau.
Da muss man jetzt immer aufpassen, das ist auch nicht persönlich oder sonst was böse gemeint. Es geht
Absolut
um eine
nicht.
wirklich einfach fachliche und
Komplett.
sportliche Entscheidung.
Ja.
Und wir haben gerade ja wirklich zu Genüge skizziert, wie aufgestellt werden könnte, dass du Gündogan
Ja.
als Kapitän nicht rausnehmen kannst, dass du das Politikum Kroos Gündogan hast. Dementsprechend brauchst du eine Absicherung. Das haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Da gerne mal reinhören. Und dementsprechend glaube ich einfach nicht, dass du Leon Goretzka als diesen Verbindungsspieler, Achter, Box-to-Box-Player brauchst,
Genau.
sondern mehr halt diesen Anker.
Ja.
Und Das ist sehr spannend abzusehen. Und hiermit haben wir es offiziell gemacht, Lukas. Ich weiß, dass du zuhörst. Dementsprechend, du schuldest mir schon 5 €. Aber egal. Wir warten ab. Weitere Verlierer für mich tatsächlich, habe ich aufgeschrieben, alle
Außer
Dortmunder.
Niklas Füllkrug.
Außer, ja, logisch,
Ja,
also alle Dortmunder, die jetzt halt auch nicht
zu
mit dabei
Recht.
waren.
Ja.
Aus dem einfachen Grund, dass Nagelsmann ja sagte, naja, summa summarum steht dieser Kader. Es ist nicht die Tür komplett zu, wäre auch dumm, weil dann würde ja gar
Natürlich.
kein Incentive mehr gesetzt werden, dass man sich jetzt anstrengen muss. Aber im Grunde genommen, ich verstehe, was er damit bezweckt. Und ich sehe halt auch nicht, dass ein Schlotterbeck dieser Mannschaft hilft, dass ein
Nein.
Reus da irgendwie jetzt nochmal eine Rolle spielt oder ein Hummels oder Brandt, okay.
Brandt,
Und
Härtefall, hat Nagelsmann ja selbst gesagt. Brandt war ein Härtefall.
jo, das ist aber dann wieder so einer für diese Transfermarkt.de Aufstellung von Nationalspielern, die diesmal nicht dabei sind, weißt
Ja, genau.
du? Genau, okay, fair. Wobei ich finde, Julian Brandt hat auch historisch in der deutschen Nationalmannschaft eigentlich nie so eine richtige Rolle gespielt, einfach
Nee.
weil Deutschland extrem gut auf der Position ausbildet. Ne, also
Ja,
wenn
da sind wir
Julian
gut
Brandt irgendwie
besetzt.
einer der besten wäre, sagen wir mal, Linksverteidiger oder so in Deutschland, 100% No-Brainer, dass er mitfährt.
Ja.
Aber so denke ich leider keine Chance.
Wird eng. Eben genau. Es sind, wie du gesagt hast, Nagelsmann hat ja gesagt, zu 90% steht der Kader. Du hast paar Positionen, wo du dann überlegen kannst, okay, was will ich hier für einen Spielertypen? Auch die Frage, was will ich dann von der Bank bringen? Ich glaube, die erste Elf steht. Einzige, wo ich da vielleicht noch überlegen würde, wäre die Leroy Sané-Thematik. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass er eher von der Bank kommen würde. Und dann ist die Frage, wenn ich Julian Brandt mitnehme, was gibt er mir? Gibt mir einen Chris Führig nicht mehr? Hat der nicht die breitere Brust auch? Hat der nicht das Momentum? Ordnet der sich in so einer Mannschaft vielleicht auch nicht etwas besser unter? Ich erinnere mich noch an die Szene aus der Amazon-Doku, wie Julian Brandt in der WM vor dem wichtigen Spiel gegen Spanien
Ja.
zum wiederholten Male zu spät kommt. Und da muss ich sagen, Jung, du bist hier gerade in Katar, spielst das größte Turnier deiner Karriere und du kriegst es nicht hin, mal auf den Tacho zu schauen. Da ist Flick ja auch wirklich nicht ausfallend geworden, aber sehr bestimmt. Und da würde ich auch, also das sagt so ein bisschen was aus, finde ich, über den Charakter. Und dann habe ich doch vielleicht lieber einen Chris Führig dabei, der eine Bombensaison spielt bei Stuttgart, der eine breite Brust hat, der reinkommt, der einfach zockt, der unbefreit ist und der froh ist über jede Minute, die er bekommt.
Ja, hundertprozentig. Und um die Medaille mal vielleicht umzudrehen, möchten wir mal ein bisschen über die Gewinner sprechen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Robert Andrich definitiv für mich der Gewinner der Länderspielpause
Ja.
ist, ne, mit Startelfdebüt und dann gleich doppelt. Einfach
Ja.
überzeugt in dieser Rolle. Wir haben es immer jetzt Türsteher genannt. Gemeint ist einfach ein tief stehender Holding Six, ja.
Die
Einer, der
Holding Six,
wirklich
genau.
der Innenverteidigung und auch vor allem auch dem kreativen Toni und Gündogan eigentlich den Rücken hinten dran frei hält.
Genau.
Und dementsprechend, ich glaube halt auch, ein Robert Andrich ist eine Figur, wenn man so will, die eine Erscheinung
Der gibt
mit
der
sich bringt.
Mannschaft
Der hat
nochmal
richtiges
was.
Charisma,
Ja,
das kannst du
Aura,
richtig
ja.
sehen.
Ja,
Und
absolut.
der lässt sich, glaube ich, bei der EM von egal welchem Spieler, also ich gehe im Kopf gerade alle anderen Kader durch, der lässt sich von keinem Spieler irgendwas sagen. Das hast du auch
Ach,
gegen Mbappé
es gab
gesehen.
doch diese, ich wollte es gerade sagen, Mbappé, da hat er doch noch danach im Interview gesagt, eigentlich will ich hier eine rote provozieren, was ich geil finde. Im Freundschaftsspiel gegen Mbappé eine rote provozieren, ja,
Ja.
bitte mehr davon. Fand ich richtig cool
Ich
und es
liebe so
war eine
Spieler.
rote. Ich auch. Also, wie Mbappé danach tritt, das
Ja,
kann
cringe.
man, gebe ich Andrich recht, das kann man über
Ja,
Rot
ja.
diskutieren und eben, der bringt nochmal was anderes mit. Deswegen, ich glaube auch, tatsächlich sehe ich ihn jetzt auch über einem Anton Stach zum Beispiel, weil er einfach diese Erscheinung nochmal hat. Der ist einfach dieser Typ Sechser, vor dem der Gegenspieler dann vielleicht einen Ticken mehr Angst hat. Und der ist sich auch nicht mal zu schade für ein blödes Foul. Ich weiß noch
Nee.
jetzt gegen die Niederlande vom 16er. Da spielt er zwar auch den Ball, aber die Grätsche ist sehr riskant. Da musst du dir schon fragen, Junge, was geht hier vor in dir?
Ja.
aber richtig cooler Typ. Definitiv Gewinner, ja.
Ja,
Unterschreibe ich.
was ich noch zu der Szene zu Mbappé sagen kann, wenn das nicht der Schiedsrichter gewesen wäre, der vor rund 3 Wochen in Spanien für den Skandal
Ja.
gesorgt hat, weil er während der Ball in der Luft war, bei Real Madrid gegen Valencia abgepfiffen hat und dann Bellingham noch frühzeitig hat duschen geschickt,
Rot,
ja,
genau.
dann hätte der auch in diesem, also viel Wenn und Aber, ne, aber dann wäre trotzdem Mbappé hier mit Rot runter, selbst im Freundschaftsspiel, weil es, also das ist eine Tätigkeit, das
Das
Nachtreten.
klares Nachtreten, ja.
Und ja, dass Andrich das trotzdem annimmt und sich da so aufreibt, fand ich geil.
Eben,
Also
ja.
wirklich, das ist genau das Wort, was es
Ja.
beschreibt. Es hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Das ist, im positivsten Sinne, ohne was Böses zu sagen, ein richtiger Kernassi.
Ja,
Und
ist verrückt. Ich
das
finde schon, er ist
brauchst
ein bisschen
du einfach
verrückt.
so. Das
Ja.
ist einfach einer, der macht diesen Kader rund. Ich
Ja.
finde den so super,
Du
ey.
brauchst so einen Spieler. Da auf der 6 ist er perfekt aufgehoben. Da
Ja.
brauchst du diesen Verrückten.
Ja,
Diesen
100
positiv
Pro. Und
Verrückten.
warum ich den so über den grünen Klee hinaus lobe, ist, wie viele Leute vorher sich darüber erhoben haben, zu sagen, der kann nichts, der ist technisch zu limitiert,
Das
der hat
stimmt
in der
nicht.
Nationalmannschaft nichts verloren. Ich habe mich da bedeckt gehalten und gedacht, jetzt warten wir mal ab, weil ich hatte den Verdacht, dass er spielen würde. Das habe ich auch schon vor vielen Wochen gesagt, weil es einfach logisch ist, wenn du Groß und Gündogan hast, dass du einen tiefen Anker brauchst, na
Ja.
klar. Und ich glaube, er hat da seinen Kritikern wirklich das Maul gestopft mit einer wirklich
Absolut.
guten Leistung.
Ja. Und ich meine, wir müssen auch nochmal, denke ich, klar machen. Wir reden hier zwar immer über Türsteher und Zweikämpfe und verrückt und Grätsche. Das ist ja nicht so, als wenn der Kerl keinen Ball bewegen könnte. Ich meine, der spielt nicht umsonst bei Leverkusen mittlerweile Stamm, in der Rückrunde eigentlich Stammspieler, in dieser filigranen Mannschaft, ähnliche Rolle eigentlich, die er da einnimmt.
Ja,
Der
ey,
kann auch
Palacios
kicken.
verdrängt.
Ja, das eben. Ganz
Statement.
genau. Ja. Das ist jetzt keiner mit einem Spielaufbau wie ein Toni Kroos. Okay. Aber Robert Andrich hat auch einen passablen Spielaufbau, passsicher. Und deswegen finde ich, darf man da nicht zu überspitzt sagen, dass das nur ein physischer Spieler wäre, der nur auf dem Platz steht, um Räume zuzulaufen, Gegner abzugrätschen. So, dem ist nicht der Fall.
Nee, 100%. Und
Ja.
vor allem, was willst du mit zwei Toni Kroos? Also, dumm
Eben.
gesagt. Also, du hättest
180%
ja im Portfolio quasi
Passquote.
noch. Wie bitte?
180% Passquote.
Ach so. Nein, aber du hättest ja in deinem
Eben.
Pool von Spielern, die in Frage kämen, sicherlich irgendwie, du könntest Groß nebendran stellen.
Ja.
Dann hättest du quasi zweimal Typ Toni
Eben.
Groß, bringt dir aber halt auch nichts.
Nee.
Ja, du könntest auch mit Havertz und Füllkrug spielen, es würde dir aber auch wenig bringen. So, also, ich finde das schon richtig. Hast du noch einen Spieler, den du als Gewinner nennen würdest?
Ein paar. Also ich hatte mir auch Andrich auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich kann ja kurz mal einen Schnelldurchlauf machen. Maxi Mittelstädt, einer von denen.
100 Pro, ja.
Intern das Duell gegen David Raum gewonnen. Stand jetzt. Dann definitiv Kai Havertz. War ja auch nie so jemand, wo du wirklich immer gesagt hast, ja, fix, der hat in der Nationalmannschaft die Position. Da spielt Kai Havertz. Ich finde, das war immer so ein Spieler, du wusstest nicht ganz, wo, welche Position nimmt er ein, welche Rolle nimmt er ein. Und der Eindruck hat sich jetzt bei mir ein bisschen gewandelt, dass man sagt, okay, Havertz ist unser Zielspieler vorne drin. Deswegen er auch definitiv einer der Gewinner für mich. Für mich waren die drei eigentlich Maxi Mittelstädt, Kai Havertz und Robert Andrich, weil halt auch ein bisschen so die Überraschungen im Kader.
Ja, völlig fair.
Ja.
Ich habe mir auch Mittelstädt definitiv notiert. Die Story ist halt einfach so cool. Freut mich auch
Klar.
für ihn. Für mich ein bisschen überraschend, dass er den Vorzug vor Raum erhält. Tatsächlich, wenn ich es mir aber angucke und dann denke, wie würde Raum diese Rolle in der Viererkette interpretieren und auch die Rolle, die ja für ihn vorgeschrieben ist, dann denke ich, dass man mit Mittelstädt besser aufgestellt ist. Also ich
Also,
denke halt, Nagelsmann hat sich wirklich hingesetzt, seine Hausaufgaben gemacht, auch weil er aussieht wie ein Schüler. Nein, Quatsch. Aber er hat sich halt hingesetzt und quasi sich ein System überlegt. Dann hat er überlegt, okay, was für Rollen habe ich in dem System? Und dann hat er geguckt, was für Spieler habe ich in diese Rollen bekleiden können. Und genau das ist der richtige Approach, weil nur so funktioniert es. Früher hat sich ja die deutsche Nationalmannschaft irgendwie immer nach alter Verbundenheit aufgestellt. Das ist jetzt halt anders und das gefällt mir einfach gut. Und was ich sagen will, ist, Maxi Mittelstädt für mich irgendwie der neue Benny Höwedes. Gehst du da mit?
Vielleicht ein etwas begnadeterer Fußballer unter Linksfuß, aber du meinst so ein bisschen die Underdog-Rolle, mit dem keiner gerechnet hat?
Ja, genau. Also, dass man den mitnimmt, ist völlig in Ordnung. Überzeugt beim Club, ist auch irgendwo ein Führungsspieler, auf seine eigene Art und Weise. Und der rotiert dann so überraschend rein und ist dann auf einmal bei so einem Turnier, wo es echt weit gegangen ist, also weit gegangen, Weltmeister, aber der ist dann auf einmal nicht mehr wegzudenken. Der war dann
Ja.
da so.
Höwedes ist Legende allein für die WM, die er da abgeleistet hat als Linksverteidiger. Also auf den lasse ich gar nichts kommen. Ja, interessanter Take hatte ich. finde ich witzig, aber ich glaube auf jeden Fall, die Underdog-Rolle kommt ihm halt zugute und dass so keiner mit ihm gerechnet hat. Weswegen er ein bisschen befreiter aufspielen kann und ich glaube auch, dass man ihm die Fehler ein bisschen verzeiht, wie wir ja gerade gesagt haben. Gegen Frankreich, das ist das erste Länderspiel. Ich weiß gar nicht, ob der einmal überhaupt in einem internationalen Wettbewerb gespielt hat. Vielleicht beim. Nee, eigentlich nicht,
Nö,
oder?
nö.
Nee, so, das ist ganz normal. Der hat vielleicht dann in der Bundesliga zweimal im Jahr gegen die Bayern gespielt, aber das war's.
Der kennt Mbappé von der PlayStation.
Ja,
Das kann ich dir
so.
sagen.
Und dafür hat er es echt gut gemacht.
Ja.
Auch wichtig, freue mich für ihn, dass er das Tor macht nach dem Fehlpass. Coole Story. Und ich muss sagen, ich hatte ihn auch auf dem Schirm. Ich habe mich geärgert. Ich habe ja letztes Mal, als wir unsere Aufstellung getippt haben, habe ich David Raum gesagt. Ich hatte auf all meinen Notizen Maxi Mittelstädt stehen. Überall. Und es war dann eher nochmal so ein bisschen so ein Bauchgefühl, die Erfahrung etc. pro Raum. Aber ich sehe Mittelstädt da. Muss halt, das ist, glaube ich, so eine Position, der muss jetzt seinen Eindruck halt wirklich bestätigen.
Ja, ich
So
glaube,
und.
es hängt maßgeblich auch von der Rückrunde ab. Wenn jetzt, sagen wir, nicht Stuttgart im Kollektiv, das glaube ich nicht, aber obwohl ich es auch vor ein paar Folgen einfach mal in den Raum gestellt habe, die Wette werde ich aber verlieren. Ich glaube tatsächlich, wenn Maxi Mittelstädt jetzt eine sehr inkonstante, sorry, Rückrunde spielt, dass man dann nochmal vor der EM evaluiert, ob das vielleicht doch nicht eine
Ja,
Position ist, wo auch Benny
genau.
Henrichs im Übrigen spielen kann, der definitiv,
Ja,
glaube ich, mitfahren wird. Auch wenn
hat
er jetzt
da
keine
sein bestes Spiel
große.
gemacht für die Nationalmannschaft
Ja, und
gegen die Franzosen unter Völler, ja.
ja, genau. Deswegen spreche ich es an. Genau, aber damit können wir, glaube ich, die Gewinner und Verlierer zumachen und zum letzten Schwerpunkt kommen. Und zwar hatten wir gesagt, wir wollen einen kleinen Ausblick geben, jetzt wo die Länderspiele abgeleistet werden. Gut, es gibt noch zwei Testspiele direkt vor der EM gegen die Ukraine und
Genau, und
gegen, was war's? Nicht Ungarn. Hilf mir schnell.
ich hab's vorhin auch ge ich hab's vorhin noch gesehen.
Was war's denn hier?
Okay, jetzt
Ukraine
schwöre.
definitiv und
Ukraine 100%. Komm, ich schau grad
Hilfe.
schnell.
Ich hab's
Ach,
doch vorhin noch
Schiller.
gelesen. Ich
Beide
müsste.
auf der Leitung. Schottland. Griechenland.
Griechenland.
Griechenland, genau.
Griechenland. Also auf
Ja.
jeden Fall unangenehme Gegner, sagen wir mal so.
Ja, ist gut.
Genau, jetzt hattest du hier wirklich die hochklassigen feinen Kicker und sonst holst du dir dann
Ja.
auf jeden Fall auch mal Gegner, die dir Paroli bieten, sagen wir es mal so, ohne da jetzt
Ungemütliche.
despektierlich zu
Ja.
werden. Was ist dein Gefühl für die Europameisterschaft? Was glaubst du, muss passieren, damit Deutschland ein wirklich erfolgreiches Turnier spielt? Glaubst du, dass man da jetzt schon gut aufgestellt ist, dass es Rückenwind gegeben hat oder dass es noch irgendetwas bedürfte, um das noch positiver zu gestalten?
Also das abschließende Gefühl jetzt nach dem Lehrgang, nach den beiden Testspielen ist definitiv ein positives. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Euphorie ist da. Was auch schön ist, EM im eigenen Land. Euphorisiert. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass dieser Trott, der so die ganze Zeit beim DFB beigewohnt hat, über die letzten Jahre, eigentlich seit nach der WM, dass der jetzt mal ein bisschen abgeschmissen wurde durch die neue Nominierung. Julian Nagelsmann hat da viel frischen Wind reingebracht mit Sandro Wagner auch zusammen und Rudi Völler. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, das Wichtigste ist, Spieler haben wir, Talent haben wir. Das sind auch eigentlich, ich habe vorhin mal geschaut, alles mehr oder weniger Führungs- und Stammspieler in den Vereinen. Da müssen wir nicht drüber reden. Das hatten wir bei den letzten beiden WMs, das hatten wir bei der EM. Unser Kader war von der Qualität her immer gut. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Ja.
Aber du musst gucken, dass du eine Mannschaft hast. So, jetzt zahle ich auch ein. Aber dass du das alles ineinander greift, dass du so einen Teamgeist hast. Und ich glaube, das hat einfach extrem gefehlt die letzten Jahre. Und das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt deutlich besser möglich ist. Einfach auch dadurch, dass du viele Jungs dabei hast, wie damals bei der WM, die noch kein Länderspiel gemacht haben. Erst drei, vier, fünf Länderspiele, die einfach extrem dankbar sind. Du hast den Stamm an alteingesessenen, erfahrenen Spielern. Ich sag mal hier Manuel Neuer, Toni Rüdiger, Kimmich, Kroos, die Achse, Havertz auch. Aber dann halt einfach die Jungen, die dankbar sind, die froh sind, dass sie spielen dürfen und halt, ich sag mal, nicht unbedingt eine negative Energie reinbringen. Felix Kroos hat es ja letztens noch ein bisschen beschrien. Ich fand die Aussage nicht gut, muss ich sagen. Auch einfach persönlich angreifend an Sané. Aber ich weiß, was er damit aussagen will. Du musst halt jetzt gucken, dass du irgendwie, finde ich, die Teamchemie hingebaut bekommst. Zwischen den Stammspielern, der Führungsachse und halt den Jungs, die einfach, ich sag mal, demütig sind. Demut ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Ja, aber da bin ich zuversichtlich.
Ja, sehe ich auch so. Ich kann tatsächlich die Aussage von Felix Groß nachvollziehen, auch wenn sie unglücklich formuliert ist. Weil ich glaube auch wirklich, dass es extrem entscheidend ist, dass du eine gute Komposition zusammen hast. Sind wir uns, glaube ich, auch alle einig wiederum. Nur wie diese Komposition dann einfach aussieht, auf wen du dann, auf wohl oder übel halt verzichten musst, ob du auf jemanden verzichtest, aber damit quasi zwei Schritte nach vorne machst, das kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Das ist so für mich. Das Fragezeichen einfach generell, wie dieser finale Kader sich dann zusammensetzen wird, wen es treffen wird und wie viel Unruhe und Unmut dann im Umfeld sein wird, weil eins ist auch klar, egal wen es trifft, es wird wahrscheinlich jemand, der ein dekorierterer Spieler ist. Jetzt, ne, wenn du jetzt jemanden absägst in der Kragenweite, sagen wir mal, Maxi Mittelstädt oder Benny Henrichs oder sowas, die haben keine riesen Lobby, ohne den Jungs
Nee.
zu nahe treten zu wollen. Da würde jetzt keiner monieren. Aber wenn du jetzt jemanden absägst, à la, gut, ich glaube, für Serge Gnabry kommt der Zug eh zu spät, aufgrund der Verletzung.
Da habe ich
Nee,
auch noch meinen Take.
glaub ich nicht dran. Aber auch dann nehmen wir mal mit rein. Aber auch
Ja.
Goretzka und Sané, ich mache mal meinen Punkt zu Ende. Dann haben die Jungs Berater, denen das nicht schmecken wird. Und egal, ob die
Ja.
denen sagen, ey, sag mal was zur Presse oder nicht, ein Berater definiert sich darüber, dass er dann einfach sagt, ah, weiß ich nicht, war das richtig vom Nagelsmann? Vielleicht auch vorher mit dem Nagelsmann schon beim Bayern irgendwie
Ja.
gefremdelt gerade, ne? Und dann geht da so ein Ding los und dann hast du auf einmal so irgendwie so einen Rattenschwanz, der sich dann dahinter herzieht. Also ich hoffe einfach wirklich, A, dass alle verletzungsfrei bleiben und B, dass einfach ein Konsens so kollektiv für diese Mannschaft herrscht und keiner da irgendwie versucht, ein Störfeuer zu legen. Weil ich glaube tatsächlich, dieses bisschen medialen Auftrieb, den wir haben und diese immer kritische deutsche Presse, dass die mal zusammengehalten haben, wegen
Dass die
eines
mal ruhig
Liedes
sind.
wohlgem, genau, wegen eines
Ja.
Liedes in letzter Konsequenz. Ich glaube, das ist halt der entscheidende Faktor. Weil du hast
Ja.
es gesagt, die Qualität war eigentlich immer da, die Qualität ist auf der Trainerbank. Ich
Ja.
finde auch eigentlich jetzt mittlerweile mal im Präsidium beim DFB. Wird sich zeigen, aber trotzdem,
Ne,
also ich glaube,
da.
das Einzige, was wirklich das, ja, den Kahn noch zum Kentern bringen könnte, wäre, wenn da nochmal ordentlich Unruhe reinkommt.
Da gehe ich absolut mit. Ich hoffe, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben. Gerade vor der WM, dass wir uns einfach mal, dass mal medial ein bisschen runtergefahren wird und wir die Klappe halten. Das muss ich echt so forsch sagen. Das
Ja.
ist mir vor der WM schon nämlich dermaßen auf den Geist gegangen.
Ja.
Einfach, wir spielen hier eine EM, die Jungs sollen Fußball spielen und dass wir hier einfach ein bisschen Einheit kreieren, dass wir mal wieder stolz auf unsere Nationalmannschaft sind, dass wir da eine Truppe haben und dass wir die mit 200 Millionen Mann anfeuern. Das wünsche ich mir, dass hier einfach so ein bisschen so ein Ruck durch das Land geht, einfach ein Hype auf diese Truppe und dass die nicht kaputt geredet wird, wie es bei der WM der Fall war, sondern einfach, dass sie aufgebaut werden. Und ich glaube, da haben wir aber gute Gegebenheiten, einfach auch viel frischer Wind. Da bin ich zuversichtlich, aber das ist ja, glaube ich, essentiell. Und wir haben auch, glaube ich, Spieler dabei, die sich deswegen hier, Gruß an Leon Goretzka, auch wieder aufs Fußballspiel konzentrieren wollen und nicht auf irgendwelche Hand vor den Mund Gesten.
Ja,
Ja,
Tatsache.
war ja eher anscheinend maßgeblich. Es waren ja anscheinend nur er und Manuel Neuer, die die Debatte aufgemacht haben, was man denn tun sollte.
Okay, naja.
Sei es drum. Nee, aber da bin ich sehr optimistisch. Das wird echt, ich glaube, der spannendste Faktor wird echt sein, der Kader, die paar Positionen. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Ich habe mir da echt meine Gedanken gemacht und ich sehe da eigentlich nur noch so zwei, drei offene Plätze in den Offensivbereich. Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage, wen nehme ich mit? Nehme ich einen Führich mit? Nehme ich einen Jule Brandt mit? Ich glaube tatsächlich eher pro Stuttgart. Ich glaube, an Führich, ich kann mir auch Unda vorstellen. Mein abschließender Take wäre vielleicht, Julian Nagelsmann, wenn du dich entscheidest, mit Robert Andrich zu spielen, was ich gut finde, dann nimm bitte noch einen Ersatz mit.
Ja,
Ja, und
fair.
dann wäre der Leidtragende vielleicht Pascal Groß. Ich mag ihn auch. Ich finde es auch cool, dass er aus seinen Minuten kommt und mit 31 Nationalspieler geworden ist. Aber er ist dann vielleicht zu ähnlich an Toni Kroos, nicht nur vom Namen her, auch von der Spielweise, dass man das vielleicht auf dem Schirm haben sollte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen steht der Kader eigentlich so. Und wir haben es gesagt, ohne Goretzka, für Gnabry wird es knapp. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie mein Bauchgefühl, dass Gnabry jetzt nochmal eine richtig gute Rückrunde spielt, wie jedes Jahr. Und sich dann nochmal in den Dunstkreis der Nationalmannschaft befördert. Aber es wird auch für, selbst wenn dem der Fall sein sollte, würde es sehr, sehr knapp werden für ihn. Aber wir, Julian Nagelsmann wird da, glaube ich, noch zwei, drei schwere Entscheidungen zu treffen haben.
Groß und groß im Großen und Ganzen eigentlich auch egal. Entschuldigung. Und damit würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Haken
Ja.
dran. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit und zwar, wir müssen tippen.
Die Tipprunde, selbstverständlich.
Genau.
Und zwar steht vor der Tür der 27. Spieltag schon.
Grüß dich.
Ja, tatsächlich ohne Freitagsspiel.
Ja.
Dafür geht es dann morgen Mittag um 15:30 Uhr los.
Wegen dem
Und
Jesus.
zwar mit, ganz genau, Karfreitag, Ruhetag in Deutschland. Dafür wird morgen an Ostersamstag gespielt. Und zwar zunächst in Leverkusen. Bayer empfängt Hoffenheim. Was sagst du, Max?
2:0 für Leverkusen.
Ja, guter Tipp. Ich habe sogar ein 13:0 für die Leverkusener hier stehen. Ich glaube, das sollte eine sichere Nummer werden. Dann Gladbach zu Hause gegen Freiburg. Hui.
wegweisend für die Borussia. Boah, 1-1.
Hab ich auch. Tatsächlich, ja, glaube ich auch.
Ey,
Dann
die müssen.
die Gladbach muss, ja, sonst kann es wieder
Und
eng
auch eigentlich
werden.
ein 1-1 zu wenig, aber andere Geschichte.
Du bleibst dabei.
Ja.
Ja. Dann haben wir die Eintracht zu Hause gegen Union. Ich werde live vor Ort sein. Ich freue mich schon.
El Grotico, furchtbar.
Ja, das
Auf dem
wird.
Rasen viel Spaß. Nein, ich
Boah.
hoffe, die Eintracht kann da 2-0 gewinnen.
Max, das macht mir jetzt fast schon Angst. Ich habe auch ein 2-0 getippt. Dann kann es ja nur gut werden. Die Leipziger zu Hause gegen Mainz.
Leipzig zu Hause
Boah.
gegen Mainz gewinnt 4-1.
Jetzt wird.
Also auch 4-1. Alter.
Sollten Geld setzen.
Nein.
Wir geben keine Tippempfehlung
Ganz
ab.
unverbindlich.
Mal schauen, was du für Werder Wolfsburg hast.
Neuer Coach, ne, beim VfL. Da könnte man jetzt sagen,
Stimmt,
die holen
wir
da
hatten
was.
drüber gesprochen. Ralf Hasenhüttl,
Ja.
richtig? Ja, das wird auf jeden Fall
Boah, ist immer schwer, finde ich, so unter einem neuen Trainer,
unter
gerade
einem
bei
neuen
einer eigentlich
Trainer,
nominell guten
ja.
Truppe. Trotzdem glaube ich an die Werderaner 2-1.
Jetzt haben wir es endlich unterschiedlich. Ich sage zwar auch 2-1, aber Wolfsburg,
Okay,
Auswärtssieg. Ja,
ja.
ich glaube an den Trainereffekt. Dann haben wir den Klassiker, wie unsere Presse so schön sagt. Bayern
Boah.
München, Samstagabend zu Hause gegen Borussia Dortmund. By the way, beide ohne ihre Stammtorhüter. Sowohl Manuel Neuer als auch Gregor Kobel fallen aus.
6-1 Bayern.
6-1, warst du, boah.
Die schlachten die ab 100 pro. Und ich bin
Ich
so ready
sag
dafür.
3-1, ja. Ich glaube, das wird ein sehr langweiliges Spiel, weil es eigentlich bedeutungslos ist. Aber.
Ich kann mich an Klassiker, also Klassiker, ne, also an ein Spiel Bayern Dortmund in der
Ja.
Allianz Arena erinnern. Da war, glaube ich, noch Thomas Tuchel Trainer von Borussia Dortmund war das letzte Jahr, das ging irgendwie 6 oder 7-1 für die Bayern aus,
Ja,
wo
das.
Robben und Ribéry eine absolute Freakshow hingelegt haben und es dann laut Tuchel im Interview danach nur ihm darum geht, die zweite Hälfte zu gewinnen.
Ja,
Das war auch
schön.
eine Aussage, die ist mir im Gedächtnis geblieben, wo ich so
Dass Spiele
dachte,
so
das ist wie
analysiert
die
werden.
Jahrestabelle von Terzic, Mann.
Genau, ja,
So ein
sehr
Schwachsinn.
ausschlaggebend.
Ja.
Kreativ, die Trainer. Ja, auf den fußballerischen Leckerbissen folgt dann das Highlight des Spieltags und zwar Augsburg zu Hause gegen Köln. Ich bin schon heiß gebannt.
Wow. Das ist
Harte
der
Kost.
nächste, Augsburger Sieg und die robben sich
Ja.
nach Europa irgendwie mit 1-0.
1-0. Ja, ich hab 2-0 auf meiner Seite stehen.
Boah, ich hätte fast 2-0 gesagt.
Aber doch mal wieder ein bisschen Differenz. Ist doch auch gut. Nee, glaube ich auch. Ich glaub an den Lauf der Augsburger. Kann ich mir gut vorstellen. Dann gibt's das Schwabenderby. Stuttgart zu Hause gegen Heidenheim.
Hilfe.
Spannend, boah.
Für deine Cousins war spannend.
Ja, die sind da auf der Stuttgarter Seite.
Oh.
Ja.
Boah, das wird umkämpft. Ich glaube, 2-2 unentschieden.
2-2 unentschieden, sagst du? Spannend, ja. Ich habe 3-1 für die Stuttgarter getippt. Ich glaube
Ist
an
auch
den Lauf.
realistisch,
Vor
aber
allem zu
ich würde es
Hause.
irgendwie
In
gerne sehen.
Heidenheim wäre ich mitgegangen. Zu
Ja,
Hause in
scheiße.
Cannstatt. Ja,
Na, jetzt ist es
aber.
so.
Mein Gott. Und dann gibt es zum Abschluss des Spieltages noch Bochum zu Hause gegen Darmstadt.
Ein absoluter
Boah,
Leckerbissen.
die beiden Aufsteiger. Läuft nicht gut bei beiden aktuell, gell?
Bochum ist kein Aufsteiger.
Was will ich denn?
Egal.
Ja.
Die spielen aber wie
Das Spiel genau, deswegen hatte ich wieder eingestuft.
einer. Nee, ja, Bochum muss mal wieder, glaube ich. Ich glaube, auch gegen Darmstadt soll es klappen, gerade zu Hause, aber das wird ein bitterböses Spiel mit 2-1 für den VfL.
Spannend, ja, ich habe es genau andersrum. Ich glaube an die Darmstädter.
Boah.
2-1 Auswärtssieg, ja, mutig. Aber ich habe die in letzter Zeit, ich habe ab und zu mal Spiele von ihnen gesehen und muss sagen, die verlieren ihre Spiele echt unglücklich. Die machen es ganz gut, auch gegen die Bayern gut gespielt. Und wie du sagst, bei Bochum läuft es aktuell nicht. Ich habe ja sonst immer sehr Bochum-freundlich getippt. Aber ich glaube, dass die Darmstädter da mal für eine Überraschung gut sind.
Ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und
Gleichfalls.
das würde auch noch mal echt Spannung im Abstiegskampf bedeuten.
Ja.
Und wenn das so kommen sollte, dann werden wir das, egal wie es ausgeht, nächste Woche erörtern. Und damit würde ich sagen, ich wünsche dir ein schönes Osterwochenende und allen da draußen frohe Ostern. Und ja, bis nächste Woche.
Das kann ich so nur erwidern, Max und alle da draußen. Schönes Osterwochenende und viel Spaß beim Eiersuchen.
Ciao, ciao.
Max, mach's gut. Ciao, ciao.